Mit der Pressefreiheit sieht es in der Bundesrepublik nicht gerade rosig aus, um es mal höflich zu sagen. Wer es wagt, der Regierung ein bisschen zu kritisch auf die Füße zu treten, sollte sich besser einen schicken Bademantel zulegen. Schließlich stehen neuerdings morgens zwischen 5 und 6 die freundlichen Herren von der Spezialeinheit vor der Tür, um das Wohnzimmer mal gründlich auf den Kopf zu stellen. Ziel? Weniger die armen Besuchten in Panik zu versetzen, sondern vielmehr die neugierigen Nachbarn, die später tuscheln. Halt bloß die Klappe, du aufmüpfiger Bürger, mit oder ohne Presseausweis. In solchen Momenten heißt das Motto Unerschrockenheit, Baby. Ein Staat, der seinen Bürgern derart misstraut, schlittert ruckzuck in den Totalitarismus. Und genau davor sollte eine freie Presse eigentlich schützen, oder? Wir von Apolut nehmen diese Mission ernst und geben regierungskritischen Stimmen jetzt erst recht eine Bühne. Dass uns dafür schon mehrfach das Konto gekündigt wurde, na, das ist doch fast ein Ritterschlag. Es zeigt, unsere Arbeit sticht ganz oben. Und die Mächtigen würden uns am liebsten mit einer Extraportion Bürokratie in die Knie zwingen. An dieser Stelle ein dickes, leicht spöttisches Dankeschön an alle, die unser Programm als zwangsverpflichtete Kontrolleure verfolgen müssen. Und natürlich an jene, die das freiwillig tun und uns obendrein mit ein paar Kröten unter die Arme greifen. Ohne euch könnten wir nicht tun, was wir tun, kritische Stimmen zu Wort kommen lassen und den Debattenraum so breit halten, dass es der zweiten Garde des politischen Personals ordentlich auf die Nerven geht. Das nervt die bestimmt, aber wir nehmen es nicht persönlich, gehört zum Jobprofil des Journalisten, oder? Wer diese Art von Presse liebt, die nicht kuscht, unterstützt uns am nachhaltigsten mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Spende. Seit ein paar Wochen über eine schicke neue Kontonummer. Und noch ein freches Danke an alle, die schon so fix darauf angesprungen sind. Ihr seid die wahren Rebellen. By the way, der Enkel und sein Opa träumen von Frieden in Europa, während andere lieber Kriegsspielchen üben. Wir von Apolut pfeifen auf jede Form von Kriegstüchtigkeit. Deutschland soll friedensfähig bleiben, basta. Eines ist klar. Das wird ein Marathon, aber mit euch im Rücken rocken wir das. Und nicht vergessen, ein freches Lächeln in diesen Zeiten zeigt den Machthabern die Zähne und macht nebenbei Laune. Immer mehr Menschen fordern mehr Demokratie und die werden wir erstreiten. Eine freie Presse ist dann nicht nur Beiwerk, sondern der Star der Show. Danke für eure Treue.
Apolut.
Die herrschende Elite scheint einen klaren Plan für die Zukunft zu haben. Ein Great Reset fordern die Machthaber vom Weltwirtschaftsforum. Mein heutiger Interviewpartner hat dem etwas entgegenzusetzen. Er fordert in seinem neuen Buch einen Great Reset von unten. Wie dieser aussehen soll und was seine weiteren Forderungen sind, das möchte ich besprechen mit dem Menschenrechtsaktivisten und Buchautor Ralf Böß.
Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen, Ralf Böß.
Wunderschönen guten Tag.
Herr Böß, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für dieses Interview und wir möchten uns heute in diesem Gespräch unterhalten über Ihr neues Buch, den Great Reset von unten. Aber zunächst, Sie sind seit Jahrzehnten unermüdlicher Menschenrechtsaktivist. Sie sind einst 40 Tage in den Sanktionshunger gegangen, um gegen Hartz IV zu protestieren, was letztendlich auch dazu geführt hat, dass damals die Sanktionen bei Hartz IV zum Bundesverfassungsgericht gekommen sind, wo sie dann damals im November 2019 war es, für menschenrechts- und verfassungswidrig erklärt worden sind. Ja, und zurzeit setzen sie sich wie kaum ein anderer für eine Urabstimmung des deutschen Volkes über seine Souveränität und seine Verfassung ein. Herr Böß, bevor wir jetzt über Ihr Buch zu sprechen kommen, was motiviert Sie? Woher nehmen Sie Ihren Antrieb, Ihre Motivation?
Es waren 30, 70 und 132 Tage Hungern. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Wenn man so in die Welt kommt, dann denkt man, die Welt ist toll und schön und so weiter. Und ich bin in Verhältnissen aufgewachsen, die eigentlich toll und schön waren. Und wenn man dann das Gefühl hat, alles geht kaputt, dann guckt man sich das an und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Und dann tritt auf der ersten Enttäuschung auf. Und wenn man dann anfängt zu sehen, dass das wirklich sich verhärtet und dass man nichts dagegen tut, dann wird es irgendwann Zorn. Und dann ist, und wenn man, wie man dann den Zorn oder diese Kraft zum Positiven wendet, das ist die Frage. Dass man nicht, ich will mal sagen, dann mit Waffen rumrennt oder irgendwie. So, wie man das zum Positiven wendet. Und dieses zum Positiven wenden, dieser Enttäuschungs- und Zornesenergie, die ist eigentlich die Kraft. Und dann hat man auch schöne Ideale. Und wenn man Ideale hat, dann hat man auch was, wo man hinläuft. Ganz einfach. Das ist wie so ein Sonnenschein.
Ja, Herr Böss, und wir möchten uns, wie schon gerade angesprochen, über Ihr neues Buch unterhalten. Der komplette Titel des Buches ist Great Reset von unten, die ultimative Delegitimierung unseres Staates und der Weg, die Dinge von unten her in Ordnung zu bringen. Im Buchtext kann man auch noch lesen, ich zitiere einmal, es ist ein Appell an Volk und Leser, die Lenkung der Geschichte direkt selbst in die Hand zu nehmen. Was hat Sie, Herr Böss, dazu bewogen, dieses Buch in dieser Zeit zu schreiben?
Also wir haben den Great Reset von oben, von Seiten des WEF bekommen. Und das hat sich ja durchgesetzt in der Maßstab. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Vorstellungen, die da von oben kommen, ich finde sie auch nicht vollständig falsch. Das ist eine andere Geschichte. Teilweise auch gar nicht falsch. Aber die Art, wie sie umgesetzt werden, also wenn man das Berechtigte in unberechtigter Weise tut oder sowas, dann ist auch das Berechtigte falsch. Und vor allem, wenn man das Unberechtigte in unberechtigter Weise tut, dann erst recht. Und vieles daran ist auch nicht so ganz berechtigt. Und dieses Great Reset von oben, was war eigentlich eine totale Entmündigung auf der einen Seite des Volkes und also der Bevölkerung und auf der anderen Seite, ich will mal sagen, eine völlige Außerkraftsetzung der Staatsstrukturen, der demokratischen Staatsstrukturen und teilweise auch halt der Menschenrechte im großen Maßstab. Also Demonstrationsrecht und was es alles so gibt und Meinungs- und da hab ich mir gedacht, es muss doch was geben, was man dem entgegenhalten kann. Und das haben wir dann gesagt, man muss ein Great Reset von unten machen. Ja, und das Buch heißt aber nicht nur Great Reset von unten, sondern es heißt die ultimative Delegitimierung unseres Staates. Und die konkreten Schritte, das Ganze vom Grunde her in Ordnung zu bringen. Und da ist halt das Besondere gewesen, dass wir halt schon länger bemerkt haben, dass das hier kaputt geht und uns länger damit auseinandergesetzt haben und dann vor allen Dingen auch mit dem Grundgesetz auseinandergesetzt haben und mit demjenigen, was die Mütter und Väter des Grundgesetzes gedacht haben. Und da ist halt ein riesiges, noch bisher überhaupt nicht bearbeitetes, angegangenes Thema, die Sache mit der Verfassung. Dass das Grundgesetz eigentlich keine Verfassung ist, sondern nur eine Ordnungsstruktur für einen besetzten Bereich und dass eigentlich die verfassungsbildenden Kräfte im Volk noch gar nicht aufgerufen worden sind, so dass wir eigentlich, ja, dass die Ideale des Grundgesetzes, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, noch überhaupt nicht da sind.
Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie sind auch mit der ein oder anderen Idee des Great Reset von oben. Sind Sie einverstanden? Welche Aspekte meinen Sie da genau?
Das Verrückte an falschen Sachen ist, dass sie nie ganz falsch sein können. Sonst können sie nicht landen. Irgendwo, also selbst der Teufel hat immer eine schöne Gestalt und einen harten, ich mal sagen, den Pferdefuß, ne? Wenn es ganz übel ist, kann nichts landen. Und da ist auch manches, was berechtigt aussieht. Aber die Form, wie es in die Welt gekommen ist, ist total falsch. Und diejenigen, die es in die Welt gebracht haben, das sind ja die Wirtschaftler, das ist eine Außerkraftsetzung der Demokratie und Außerkraftsetzung des Volkes. Man kann ja über gewisse Dinge reden, aber man muss darüber reden. Und man muss sie dann gemeinsam beschließen und nicht beschlossen kriegen.
Ja, jetzt schreiben Sie auch im Untertitel des Buches, Sie haben es eben schon ausgeführt, von der Ultima Delegitimierung des Staates. Und jetzt wissen wir ja, dass im Zuge der Corona-Pandemie, der sogenannten, auch die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates ein Straftatbestand geworden ist. Also machen Sie sich mit dieser ultimativen Delegitimierung des Staates nicht selber zum Ziel, Herr Böss?
Also es ist verfassungswidrig, die Delegitimierung des Staates, wenn ein Bürger das betreibt, für Straftatbestand zu erklären, ist verfassungswidrig. Ein Bürger darf denken und sagen, was er will. Das ist die Sache der Meinungsfreiheit. Der Staat darf nicht verfassungswidrig agieren. Also wenn der Staat das Grundgesetz oder die delegitimiert, dann ist das strafbar. Und hier ist eine Umkehr passiert in dieser Gesetzeslage, dass man plötzlich als Bürger strafbar ist, weil man irgendwie das Gefühl hat, es stimmt nichts mehr und darüber spricht. Und da habe ich dann ganz bewusst, ich will mal sagen, Gandhi sagt, gewaltfreier Widerstand ist schön, aber er muss auch provozieren, sonst ist es eine Anpassung. Ne? Also und das ist bewusste Provokation, aber nicht nur, es ist tatsächlich vollständig inhaltlich die Delegitimierung des Staates, weil seit ungefähr spätestens seit 1989 hätte man über das ganze Staatsgebilde vollständig neu denken müssen im Sinne einer Verfassungsbildung oder sowas.
Ja, und vielleicht kommen wir auch mal darauf zu sprechen, Herr Böß, was für oder wie für Sie dieser Great Reset von unten konkret aussehen, denn Sie haben jetzt schon ausgeführt, die herrschende Elite hat ja einen Plan, sie hat eine konkrete Vorstellung davon, wie der Great Reset von oben auszusehen hat, und jetzt sagen Sie, wir brauchen ein Great Reset von unten. Herr Böß, vielleicht können Sie auch da einmal ausführen, wie soll denn konkret dieser Great Reset von unten aussehen?
Also das Erste, was ich der Meinung bin, ist, dass im Grundgesetz gibt es den Artikel 1 und Artikel 20. Das sind die Säulen des Grundgesetzes. Das andere, was dazwischen ist, sind alles die Durchführungsbestimmungen für das, was in den Säulen des Grundgesetzes gewissermaßen oder in den Grundsätzen des Grundgesetzes festgelegt ist. Und in Artikel 20 steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen durchgeführt. Und für diese Abstimmungen ist nie was vorbereitet worden. Und dann kann man zum Beispiel sehen, ich will es mal ein bisschen zitieren, ne? In Artikel 23 heißt es, zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Der Artikel sagt also, der Bund kann Hoheitsrechte abgeben in Verbindung mit Bundesrat. Da fehlt, dass man das Volk fragt, ob das Volk zustimmt oder nicht. Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Hier sind Bund und Bundesrat, ich will mal sagen, sehr, sehr absolut verselbstständigt. Da haben wir nichts zu sagen. Das zweite, Artikel 24, der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen. Da ist wieder der Grundsatz, dass wir mitzureden haben, nicht dabei. Das macht wieder der Bund. Gesetzesvorlagen, Artikel 76, werden beim Bundestage durch die Bundesregierung aus der Mitte des Bundestages oder aus dem Bundesrat eingebracht. Da fehlt, dass das Volk Gesetzesvorlagen einbringt. Kann. Bei Entscheidungen ist es dasselbe. Überall, wo der Staat, also da ist überall das, ist die Volksabstimmung nicht mit drin, und dadurch sind sie gemessen am Ideal in Artikel 20 verfassungswidrig. Ganz einfach. Das ganze Handeln seit 1949 hat nie hervorgebracht, was es hätte hervorbringen müssen, dass das Volk eine angemessene Beteiligung hat oder sogar das Sagen hat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und das ist zum Beispiel so ein Element, welches, ich will mal sagen, den Staat radikal delegitimiert. So, und da müssen wir hin. Und mein Wort heißt, es ist verständlich, dass das so war. 1949, Carlo Schmitt hat diese Artikel 1 und Artikel 20 gewissermaßen ganz besonders zur Ausreifung gebracht. Und der ganze Rest, da war dann auch der Adenauer mit tätig. Adenauer war Machtpolitiker. Adenauer war es völlig egal, was im Grundgesetz steht. Hauptsache, man kann damit durchregieren. So hat er das gesagt. Und dass es eine Anbindung an die Amerikaner gibt, das war für ihn wichtig. Und dann wurden diese anderen Artikel so geschrieben, wie ich sie jetzt gesagt habe, immer ohne Volksbeteiligung. Ab Artikel 21 gibt es keine Volksbeteiligung mehr. Das ruht noch. Da ist im Grundgesetz ein Ideal, welches noch gar nicht in Gang gekommen ist.
Aber fordern Sie dann im Grunde genommen, dass Deutschland sich zu einer direkten Demokratie wandeln müsste? Denn aktuell leben wir noch in einer repräsentativen Demokratie. Sie sagen, wir müssten eigentlich als eine direkte Demokratie funktionieren. Nur so könnte der Volkswille tatsächlich umgesetzt werden, oder?
Ja, das ist also heute extrem, weil unsere parlamentarische Demokratie ja inzwischen die Anbindung an das Volk vollständig verloren hat und man das Gefühl hat, dass es von ganz anderen Kräften aus gesteuert wird, als da, wo es eigentlich, wir werden ja gar nicht gehört, sobald man was sagt, wird man kriminalisiert. So in der Art. Wobei, wenn man das Grundgesetz wirklich betrachtet, man das sehr tief sieht, dass das im ganzen Grundgesetz eigentlich veranlagt ist, dass es eine höhere demokratische Form sein sollte. Ja, und da müssen wir für eintreten und das kriegen wir nicht über die Politiker hin. Das ist das Problem.
Und Sie sagen ja auch, das fand ich sehr interessant oder kontrovers, dass der Parteienstaat, verfassungswidrig sei.
Ja.
Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung, Herr Böß?
Ich bringe es mal ins Bild. Ein Politiker, so heißt es, Moment, ich muss den richtigen Artikel finden, damit ich da auch keinen Quatsch rede. Also. Na, steht jetzt hier nicht drin. Politiker sind frei und nicht an Abmachungen und an so ungefähr heißt das, und nicht an Aufträge gebunden, sondern nur an ihrem Gewissen verpflichtet, nur an ihr Gewissen gebunden. So heißt es im Artikel 38. So, und das Problem ist, dass es im Grundgesetz so gedacht, weil man wollte, dass gewissermaßen einsichtige Menschen an ihrer Stelle was tun. Und es steht drin, Politiker die Abgeordneten sind dem ganzen Land und nicht der Partei verpflichtet. So ungefähr steht das. Ich kann es jetzt rausholen. Entschuldigung, dass ich jetzt da. Jetzt mache ich es genau.
Ist kein Problem, aber da habe ich gleich nochmal eine Nachfrage dazu, Herr Böß. Gibt es denn derzeit Parteien, die tatsächlich auf dem Boden unserer Verfassung beziehungsweise unseres Grundgesetzes stehen?
Ja, das ist. Ich komme sofort drauf und dann erzähle ich es genau. Ich suche jetzt erstmal den Artikel 38. 36, 37, 38, jetzt habe ich ihn. Also. Die Abgeordneten des solchen Bundestages sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. So heißt das. Nicht Vertreter der Parteien sind sie. Da kann man dann heute sehen, gibt es eine Partei, wo ein Politiker nicht Vertreter der Partei ist. Und nur an sein Gewissen gebunden, das ist heute halt auch nicht der Fall. Fraktionszwang und Parteienzwang treten halt an die Stelle der Bindung an das, was man dem Volk versprochen hat. Die Bindung zum Volk wird gelöst und stattdessen tritt Parteienzwang und Fraktionszwang auf. Und da ist Folgendes passiert, das kann ich jetzt ganz genau sagen, was da passiert ist. Es sind eigentlich die politischen Parteien sind so, die sind Feudalsysteme. In den Parteien sind die Menschen nicht frei in ihrer Abstimmung oder sowas, sondern die werden ja kontrolliert, was sie nachher abstimmen und wenn sie nicht brav sind, fliegen sie raus. Das sind Feudalsysteme und die Parteiämter werden per Lehen vergeben. Man wird ja immer weniger auch gewählt von unten. Die direkt gewählten werden ja immer mehr zurückgedrängt. Das heißt, da werden die Menschen, die Ämter werden per Lehen vergeben. Wenn man nicht brav ist, fliegt man raus. So ungefähr. Für mich ist das gesamte Parteiensystem so, wie das alte Feudalsystem, was die Königreiche, die da existiert haben, bis 1918, ne, die haben sich in das Parlament zurückgezogen. Im Parlament ist gar keine Demokratie. Da kann niemand abschalten, wie er selber es für richtig hält. Also das alte Feudalsystem hat sich ins Parlament zurückgezogen und erregt nach außen den Schein einer Demokratie. So ist das. Das würde erst dann aufhören, aus meiner Sicht, wenn im Parlament die Abstimmungen auch geheim wären. Wenn die Parteispitzen nicht gucken könnten, was ihre Leute gewählt haben und dann die Leute gewissermaßen drangsalieren kann und hin und her schieben kann oder belohnen kann, das kann ja auch sein, sondern es ist geheim und damit wäre Demokratie auch im Parlament vorhanden. Deswegen, wenn mich einer heute fragt, ob eine Partei heute dem Grundgesetz entsprechen würde. Nein, das sind die Systeme an und für sich, die dem nicht entsprechen. Und was auch nicht entspricht, ist in dem Moment, wo ich nicht wirklich entscheiden darf, wie ich es für richtig halte, sondern ich muss mich nach einer Parteimeinung richten, weil sonst meine Biografie oder meine äußeren Lebensumstände sich völlig verwandeln und zu meinem Nachteil. Das ist ja wie Erpressung, da wird das Gewissen wird nicht freigegeben. Also in das Gewissen eines anderen Menschen reinzureden, geht gegen die Menschenwürde. Das ist auch ein Element. Also damit ist die ganze Parteienkonstruktion an und für sich verfassungswidrig, weil die Menschenwürde nicht geachtet wird. Dass man ein freies Gewissen haben darf, ist eine Grundlage der Menschenwürde und freie Entfaltung der Persönlichkeit und selbstverständlich immer tun können muss, was man selber für richtig hält, auch und dabei nicht in Nöte gerät. So, das ist auch so ein Ding. Und damit kann man eigentlich keiner Partei jetzt sagen, dass sie im Sinne des Grundgesetzes verfassungsmäßig wäre.
Ich möchte mal noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, Herr Böß, denn Sie fordern ja, dass das Grundgesetz zur Verfassung erklärt wird, mit Verweis auf Artikel 146, der besagt, ich zitiere ihn einmal, dass dieses Grundgesetz an dem Tage seine Gültigkeit verliert, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Warum ist denn Ihrer Ansicht nach das Grundgesetz bis zum heutigen Tage nicht zur Verfassung erklärt worden, Herr Böß?
Der Artikel ist ja eingeführt worden 1949, weil die Besatzer Allmacht hatten und eine Verfassungsbildung vom Volk gar nicht möglich wäre, eine freie, sondern die hätten immer reingeredet, haben sie auch. Und 1989/90 wäre es möglich gewesen, dass das deutsche Volk sich eine Verfassung gibt, weil der Besatzungsdruck theoretisch aufgegeben worden ist. Und die Sache wurde im Parlament auch weiter, das wurde dann nicht gemacht, sondern die DDR ist eingetreten nach Artikel 23, ist einfach übernommen worden, wenn man das so sagen will. Und eine echte Verfassungsbildung hat es nicht gegeben, aber das wurde tatsächlich noch bis 1993 im Parlament verhandelt und dann hat man es einfach zur Seite gelegt. Und für mich ist ganz klar, wenn man eine echte Verfassungsfrage-Bewegung gemacht hätte, dann wäre halt fraglich gewesen auch das Wesen der Parteien, aber auch das Wesen der Westanbindung wäre fraglich gewesen. Es war ja sehr einseitig von Seiten bei der sogenannten Wende, dass die Russen ganz raus sind und die Amerikaner überhaupt nicht. Und da hat es plötzlich viele Fragen gegeben, die man halt wirklich nicht haben wollte.
Also sprich, Deutschland hat bis heute keine Verfassung, sondern nur in Anführungsstrichen ein Grundgesetz. Ist Deutschland, Herr Böß, denn ohne Verfassung überhaupt ein souveränes Land?
Also das würde ich schon sagen. Also als Land, ja. Ich meine, das war für mich, als Herr Schröder sich geweigert hat, bei den Amerikanern nach Irak mit einzumarschieren. Also das liegt immer am Kanzler oder an den Parteien, ob man in gewisser Weise souverän ist. Aber in Wirklichkeit ist man nicht souverän, wenn das Volk ausgeschaltet ist. So muss ich sagen. Also insofern, dass das Volk eine echte Mitbestimmung hätte, ist Deutschland nicht souverän. Noch nie gewesen und könnte jetzt werden. Für mich ist es so, dass ich sage, die Ideale von Artikel 1, die Würde des Menschen ins Zentrum zu stellen, sämtlicher Politik, ne, das ist ja der Hammer, sowas zu tun. Nicht das Volkswohl, sondern die Würde des Individuums oder die Menschenrechte ins Zentrum zu stellen und echte Demokratie und echten Rechtsstaat so hinzustellen, das wäre nicht möglich gewesen 1949, weil die Amerikaner natürlich auch was zu sagen haben. Und echte Demokratie ja auch, ich will mal sagen, ja, das wäre damals völlig unmöglich gewesen, den Besatzungsmächten gegenüber. Erstens hatten sie kein Vertrauen in uns und zweitens wollten sie ihre Machtansprüche haben und auch durchsetzen und wollten nicht durch Demokratie da, ich will mal sagen, ausgebremst werden. Deswegen sehe ich das, aber diese Ideale hätten nicht kommen können, wenn nicht der Adenauer auf der anderen Seite die Sache verwässert hätte in den übrigen Gesetzen. Dann hätten diese strikten Ideale so nicht kommen können. Die sind zu fortschrittlich und zu freiheitlich, als dass das damals überhaupt hätte kommen können. So, und für mich ist das Grundgesetz, wie es heute da ist, verhält sich zu dem, was in den Idealen eigentlich ist, in echter Volksmitbestimmung und in echter Zentrumsstellung der Menschenwürde. Da stellt das für mich heute das Grundgesetz dar wie die Raupe, zum Schmetterling. Also es ist nicht der Schmetterling ist veranlagt und der Schmetterling ist eigentlich die Ursache der Raupe. Also der hat sich durch die Raupe seinen Vorzustand geschaffen. So. Aber der Schmetterling ist noch nicht da und deswegen müssen wir an die Verfassungsfrage.
Jetzt sagen Sie ja, wenn ich dann nochmal drauf zurückkommen darf, dass das jegliche Handeln der Politiker der Parteien seit 1949 im Grunde genommen verfassungswidrig ist. Jetzt stelle ich mir die Frage, sind wir denn dann überhaupt eine Demokratie, Herr Böß?
Ja, also es gab Zeiten, da hat man es nicht so gemerkt. Weil die Politiker mehr an uns angebunden waren. Also vor der Wende oder sowas und dann noch die ersten Jahre nach der Wende. Ne, obwohl die Ostdeutschen haben das auch dann teilweise schon sehr anders erlebt. Aber da war eigentlich noch eine starke Anbindung. Also da hatte zum Beispiel eine Demonstration hat noch was bewirkt. In gewissem Grade. Da muss man ganz vorsichtig sein. Da gab es auch wahnsinnige Gegenkämpfe oder sowas. Aber da wurde das auch wahrgenommen und in der Öffentlichkeit diskutiert. Das wird ja heute gar nicht mehr wahrgenommen, wenn ein Problem existiert, was den Obrigkeiten nicht passt. So in der Art. Die Lösung, also ich sage mal, die erste Zeit war der Zustand berechtigt, der dem Grundgesetz entspricht. Aber jetzt ist ja, jetzt löst sich das so weit auf alles, dass es nicht mehr berechtigt ist, so das Parteiensystem so zu haben und einfach zuzugucken, wie viele Leute haben jetzt den Herrn Merz gewählt, mit dem Versprechen, keine neuen Schulden, wie viele Leute haben Frau Baerbock gewählt mit dem Versprechen, keine Waffen in Kriegsgebiete und so weiter und so fort. Wenn das passiert, was hier passiert, dass das Gegenstück nachher passiert, dann sind auch Wahlen sinnlos. Dann braucht man nicht mal mehr wählen, dann ist Demokratie überhaupt nicht mehr vorhanden. Ja, aber das ist für mich eine Windel ist eine Zeit lang berechtigt und irgendwann hört es auf, berechtigt zu sein. Dann muss man da raus aus der Windel, sonst verkümmert man. Und das ist mit dem Grundgesetz oder der Entwicklung Deutschlands nach dem Dritten Reich auch der Fall.
Jetzt möchte ich ganz gerne nochmal auf diesen Artikel 146 zu sprechen kommen, der aus unserem Grundgesetz eine Verfassung machen würde. Sie sagen ja, wie schon ausgeführt, dies müsse geschehen, damit Deutschland wirklich auf verfassungsrechtlichen Füßen steht und damit auch ein vollends souveränes Land oder ein souveräner Staat wird. Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen in die Zeit der sogenannten Corona-Krise, zu jener Zeit wurden diese unrechtsmäßigen, diese Maßnahmen ja auch von Staaten durchgewunken oder exekutiert, die eine Verfassung hatten. Also diese Corona-Maßnahmen, die ja gegen die Verfassung eigentlich gerichtet waren, wurden auch in großen Teilen von all diesen Ländern eben durchgebracht. Von daher jetzt nochmal meine kritische Anmerkung, Herr Böß, wenn wir aus dem Grundgesetz eine Verfassung machen, heißt es doch nicht, dass wir dann automatisch verfassungskonform handeln, oder?
Wenn wir das Grundgesetz zur Verfassung erhoben haben, ist es aber unmöglich, zum Beispiel Volksabstimmungen zu machen, die Freiheitsrechte einschränken, diskriminierend sind, oder Volksabstimmungen zu machen, die Demokratie und Rechtsstaat außer Kraft setzen. Das ist unmöglich, weil wir, wenn wir das Grundgesetz zur Verfassung erheben, die Menschenwürde, also die Zentrumsstelle der Menschenwürde und die Unantastbarkeit der Menschenwürde und Demokratie und Rechtsstaat mit zur Verfassung erheben und zwar so, dass sie nicht zerstört werden können. Und Volksabstimmungen müssen verfassungskonform sein, ganz einfach. Unsere politischen Parteien reagieren nicht verfassungskonform. Also ich habe das Hartz-IV-Gesetz ja auch durchgekämpft, dass die Sanktionen in den Hartz-IV verfassungswidrig waren. Und das hat 15 Jahre gegolten, bis es dann vom Bundesverfassungsgericht aufgelöst wurde. Also was unsere politischen Parteien machen, ist, ich will mal sagen, seit langem nicht mehr verfassungsgemäß. Ne? Und aber Volksabstimmungen als solche, die haben eine Verfassungsprüfung und können nichts anderes hervorbringen eigentlich. Ja, so ungefähr, ganz vorsichtig gesagt.
Herr Böß, vielleicht zum Abschluss unseres heutigen Gespräches, wie zuversichtlich sind Sie denn, dass jetzt im Zuge dieser ja historischen revolutionären Umbrüche, die wir gerade erleben, ich glaube, da können Sie mir zustimmen, dass wir in revolutionären historischen Zeiten leben, dass in dieser Zeit Ihre Forderung oder Ihren Wünschen, dass aus dem Grundgesetz eine Verfassung gemacht wird, dass es ein Great Reset von unten gibt. Also sehen Sie das? Sehen Sie derzeit auch eine, nicht nur eine Revolution von oben, sondern auch eine Revolution von unten sich anbahnen?
Ja, das werden wir sehen. Also Revolution von unten wäre schon längst da, wenn sie nicht so gebremst würde.
Also die von wem wird sie gebremst?
Wenn ich da teils direkt von der Presse, teils von den Richtern und weiß der Kuckuck was alles mit, wenn man nur sagt, ein Politiker ist ein Schwachkopf, dann kriegt man gleich, wer weiß was für Geschichten, Hausdurchsuchungen und Strafbefehle und so weiter und so fort. Da ist ja dieser Gegendruck taucht ja nur auf, weil man oben merkt, dass was da ist und dass es berechtigt ist, sonst würde man lachen. So ganz einfach. Also das sind so die Sachen. Als Forderung, denke ich, käme es nicht durch. Also wenn ich fordern würde, wir sollen die durch Artikel 146 eine Verfassungsbildung machen, dann ist ja die Frage, ja, wer führt denn diese Forderung durch? Und sollen das unsere Politiker machen oder sowas? Das geht gar nicht. Die Politiker sind verfasste Gewalt und wir sind die verfassungsgebende Gewalt. Wir, das Volk, sind diejenigen, die die Verfassung geben. Und die Politiker, die dürfen gar nichts machen in Richtung Verfassungsgebung. Die sind verfasste Gewalt, die sind Personal. Und wir haben es so gemacht, dass wir selber jetzt eine Abstimmung laufen lassen. Die haben wir ins Internet gestellt. Die kann man selber abstimmen. Und die hat drei wichtige Fragen. Die erste heißt: Ich stimme zu, unser Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Das Schöne ist, das kann man machen, dann bleibt auf jeden Fall die Menschenwürde im Zentrum und echte Demokratie und Rechtsstaat werden gewahrt, weil es gibt einen Artikel 79 Absatz 3, der die beiden für unantastbar erklärt, sodass die auf jeden Fall, egal was sonst mitkommt im Grundgesetz, das kommt mit hoch. Wenn man mal nur das Grundgesetz zur Verfassung erheben wollte, diese Impulse gab es im letzten Jahr von einem Markus Meckel und von Frau Manuela Schwesig und dem Bodo Ramelow und sowas, da gab es diesen Impuls, das Grundgesetz zur Verfassung zu erheben. Denn wenn man das nur zur Verfassung erhebt, dann erhebt man auch die Entmündigung, die Totalentmündigung des Volkes mit zur Verfassung. Das ist ein Problem. Deswegen, wenn man das nur erhebt, dann erhebt man viel Mist mit zu Gold. So, ne? Und deswegen sind es drei Fragen, die wir am Stück entscheiden lassen. Ich stimme zu, unser Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Ich stimme zu, das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Und ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Dadurch sind wir der Souverän. Und das sind die drei Fragen, ich wiederhole sie einfach nochmal, weil sie so wichtig sind. Und dann füge ich noch einen Satz hinten an. Ich stimme zu, unser Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Ich stimme zu, das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Und ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Das sind die Fragen, die damit Ja oder Nein beantwortet werden. Und dann gibt es noch eine vierte Frage, nämlich ob man... Wir wollen dann gleich eine, weil auf dem letzten Satz, ich stimme zu, dass über die Inhalte nur per Volksabstimmung entschieden werden kann, da eröffnet sich die Möglichkeit einer verfassungsklärenden Versammlung, sodass man alle Mankos im Grundgesetz, also der Durchführungsbestimmungen, die mit den Artikeln 1 und Artikel 20 nicht zu tun haben oder nicht zu vereinbaren sind, dass man die dann regeln kann und dass auch das Grundgesetz weiterbilden kann, wie es in die Zeit gehört und wie es für die Zukunft ist. Und zwar, und das geht, das Ganze geht, das macht der Souverän an und für sich. Das Personal hat da nichts zu sagen. Das ist das Wichtige. Nämlich im Artikel 146 heißt es, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag. Das heißt, das Personal hat nichts mehr zu sagen, weil das Personal ist verfasste Gewalt. Unsere Politiker sind damit ausgegrenzt. Und wir können das als Volk selber machen und dann erheben wir die Politiker wieder in ihre Rolle, sind als Volksabstimmung dabei und bilden eine neue Verfassung in einem Aufschlag. Und dahin geht's. Und ich sage auch noch, wo es zu abzustimmen ist.
Ja, gerne.
Es gibt eine Webseite, die heißt unsere-verfassung.de. Da kann man das da jetzt schon abstimmen. Und da kann man auch alles nachlesen. Und da kann man die ganzen Filme sehen und alles, was es so gibt.
Herr Böß, da sind Sie wirklich ein Mensch, der frohen Mutes vorangeht. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihren Mut, für Ihren Aktivismus. Und ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ja, danke schön.
Ja, und auch an Sie, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie hier heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Gespräch mit Ralf Böß gefallen. Wenn dem so sein sollte, würde ich mich freuen, wenn Sie unsere journalistische Arbeit auch finanziell unterstützen könnten. Alle Informationen hierfür finden Sie auf der Seite apolut.net/unterstützen. Ja, und jetzt wünsche auch ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie wohl auf und bis zum nächsten Gespräch hier bei Apolut. Ciao.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.